Language is never innocent. Zu Deutsch, Sprache ist niemals unschuldig. Das Zitat des französischen Philosophen Roland Barthes veranschaulicht die Bedeutung von Sprache. Sprache übermittelt persönliche Sichtweisen, Wertehaltungen und Realitätswahrnehmungen. Sie kann komplexe Sachverhalte einfach darstellen, aber auch zu Polarisierung führen. Für diejenigen, die sie zu gebrauchen wissen, kann Sprache Macht bedeuten. Sie kann Türen öffnen, gezielte Bilder zeichnen und Meinungen beeinflussen. Sprache ist überall. Wir benutzen sie jeden Tag. Manchmal unbewusst und manchmal ganz gezielt. Dadurch ist es selbstverständlich, dass die Art, wie wir sprechen, direkte Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hat. Immer häufiger wird über inkludierende Sprache gesprochen. Also solche Sprache, die nicht, absichtlich oder unabsichtlich, bestimmte Personengruppen ausgrenzt. Ingo von Seemen, stellvertretender Stadtverordnetenversteher der Partei Die Linken in Wiesbaden, klärt die Gefahren der einseitigen Sprache auf.
Wenn man sich zum Beispiel die Wahlbeteiligung anschaut, dann sieht man schon, dass Migrantinnen und Migranten, selbst wenn sie den deutschen Pass haben, deutlich seltener an Wahlen teilnehmen. Sie fühlen sich von Parteien deutlich seltener angesprochen. Und das, obwohl andere Umfragen zeigen, dass sie nicht weniger politisch sind. Also sieht man auch schon, dass Sprache da eine Wirkung hat.
Sprache ist Sein. Über wen nicht gesprochen wird, der wird auch nicht wahrgenommen, sagt Birgit Heidke, die sich als freie Historikerin durch berufliche und private Engagements immer wieder mit inkludierender Sprache auseinandersetzt.
Ich denke, das Wichtigste ist, dass wenn sie genannt werden in der Sprache, egal ob es um das Geschlecht geht oder die Herkunft geht, dann werden sie gesehen und gehört und dann sehen sie sich vor allen Dingen selber und hören sich selber.
Ein großer Teil der inkludierenden Sprache beschäftigt sich mit gendergerechter Sprache. Im Deutschen wird häufig nur die männliche Form eines Wortes genutzt. Frauen oder diverse Personen werden in dieser Formulierung nicht impliziert.
Bis jetzt gab es eine weiße männliche Mehrheit, die auch die Sprache diktiert hat und die auch Gesellschaft diktiert hat. Ich glaube, gendergerechte Sprache ist ja einfach der Versuch, das aufzubrechen und Gleichheit herzustellen.
Welche Auswirkungen Sprache auf unsere Gesellschaft haben kann, zeigt auch eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie von 2015. Grundschulkindern wurden traditionell männliche Berufe entweder nur in der männlichen oder in gendergerechter Form genannt. Im Ergebnis wurde ersichtlich, dass sich die Kinder in Bezug auf ihr späteres Berufsleben selbst mehr zutrauen, wenn ihnen nur der gendergerechte Begriff vermittelt wurde. Die Berufe hatten dann eine weniger einschüchternde und weniger unerreichbare Wirkung. Auch wenn solche Ergebnisse vorliegen und immer mehr offizielle Texte gegendert werden, ist inkludierende Sprache immer noch alles andere als selbstverständlich und bei weitem nicht von allen akzeptiert. So heißt es beispielsweise im Grundsatzprogramm der Alternativen für Deutschland, immerhin der größten Oppositionspartei im Bundestag: Die AfD lehnt die behördlich verordneten geschlechtsneutralen Worterfindungen als Eingriff in die natürlich gewachsene Kultur und Tradition unserer Sprache ab. Doch rechte Parteien sind bei weitem nicht die einzigen, bei denen gendergerechte Sprache noch vergeblich zu suchen ist.
Ein ganz großer Punkt, wo es eben noch wenig oder gar nicht genutzt wird, sind Medien. Also Zeitungen gendern praktisch gar nicht. Also ganz selten sehe ich das mal. Manchmal mit einem Binnen-I, aber meistens überhaupt nicht. Auch wenn man Fernsehen schaut, selbst Tagesthemen, also die großen seriösen Programme nutzen gendergerechte Sprache praktisch nicht. Und ich glaube, solange das so ist, wird sich auch Seh- und Lese- und Hörgewohnheiten nicht ändern. Und dann wird es immer ein Fremdkörper sein. Und dann wird es auch nie akzeptiert werden. Ich glaube, es wird von der großen Mehrheit dann nur akzeptiert, wenn es auch genutzt wird.
Doch solange das nicht passiert, kann es noch ein weiter Weg sein, bis gendergerechte Sprache normalisiert wird. Aber es gibt auch Fortschritte. Besonders in den letzten Jahren konnten Veränderungen beobachtet werden.
Das ist ja ein fortlaufender Prozess und das wird sich immer weiter auch verändern. Und irgendwann knacken wir damit auch dieses berühmte grammatikalische männliche Geschlecht, was ja immer so verteidigt wird, wo aber darunter tatsächlich auch noch viel mehr liegt als nur eine sprachliche Tradition, sondern da geht es um die männliche Norm, die eben auch in der Sprache auf der männlichen, sozusagen auf der männlichen Vorherrschaft besteht.
Auch das zeigt, dass Sprache viel mehr sein kann als gesprochene Worte. Sie kann unsere gesellschaftlichen Strukturen spiegeln und beeinflussen. Eine inkludierende Sprache kann also zu einer toleranteren Gesellschaft führen. Doch wie lässt sich das umsetzen? Was würde zum Beispiel geschehen, wenn Medien auf einmal dazu verpflichtet wären, ihre Beiträge zu gendern? In jedem Fall trägt jeder und jede einzelne Verantwortung durch seine oder ihre Formulierung. Wenn wir uns alle ein wenig bewusster über unsere Worte werden, können wir gemeinsam Gemeinsamkeit schaffen. Um inkludierende Sprache zu normalisieren, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ideenansätze.
Ich denke, der beste Weg ist darüber, dass es cool wird, die Sprache diverser zu gestalten. Also, dass es nicht etwas ist, wo ermahnt wird, das muss jetzt passieren, sondern dass das ja als etwas angesehen wird, was angesagt ist und was endlich passieren wird.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal, es zu verwenden, also zu gendern in eigenen Texten. Also wir als Linke haben uns größtenteils auf den Gender Star geeinigt, also das Sternchen, was zum Beispiel PolitikerInnen sagt, und sind damit ein Vorbild, denn viele sagen, naja, man kann das nicht mehr lesen.
Und worauf kommt es euch bei der Sprache an? Nicht nur im alltäglichen Leben von Privatpersonen ist Sprache bedeutend. Vor allem Medien haben mit ihrem Sprachgebrauch eine hohe Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Sie erreichen nicht nur eine breite Masse, sondern regen durch die öffentliche Präsenz ständig Diskussionen an. Auch das Vertrauen, welches etablierten Medien zugeschrieben wird, weist JournalistInnen, RedakteurInnen und AutorInnen eine moralische Verpflichtung zu. Im Journalismus ist es wichtig, die Sprache als meinungsbildenden Faktor zu betrachten und den Unterschied zwischen reiner Informationsvermittlung und Meinungsbeeinflussung zu untersuchen. Der Journalist, Publizist und Professor für Journalismus Tanjev Schulz schreibt dem Gebrauch der Sprache eine hohe Bedeutung zu.
Die Art, wie wir sprechen, die Art, wie wir schreiben, welche Wörter wir verwenden, ist zumindest mitprägend für unsere Wirklichkeitswahrnehmung, wie ich finde. Und beim Journalismus sollte es ja darauf ankommen, auch möglichst genau zu sein, präzise und wahrhaftig. Und daher ist es auch entsprechend wichtig, dass man die richtigen Worte wählt und deswegen auch sorgfältig darüber nachdenkt, wie man spricht und wie man schreibt.
Doch wie werden Personen mit so großem Einfluss auf die Gesellschaft auf den richtigen Sprachgebrauch vorbereitet? Die Journalismusstudentin Sabrina Höbel klärt über die Schwerpunkte ihres Studiums auf und stellt die verschiedenen Facetten der Sprachnutzung dar.
Sprache war bei uns im Studium jetzt kein expliziter Schwerpunkt, aber in einem Studium, wo es eben einfach sehr viel um Formulieren von Texten geht, haben wir immer zwangsläufig auch über Sprache geredet. Da ging es viel zum Beispiel darum, wie finde ich einen guten Stil, welche Ausdrücke sollte ich eher vermeiden, dass meine Texte oder Sprechertexte einfach gern gelesen oder gehört werden.
Auch Alexandra Rehn, Lehrbeauftragte für Journalismus, hat durch ihre jahrelange Arbeit als Redakteurin und Journalistin umfassende Erfahrung in dem Bereich Kommunikation. Für sie ist Sprache ein Werkzeug, mit welchem Inhalte transportiert werden, die individuell auf den Nutzer wirken. Der Inhalt soll demnach auch nach Funktionalität, Aussage und Absicht angepasst werden.
Letztlich muss jeder Journalist für sich selbst sich der Macht der Sprache oder der Wirkung der Sprache bewusst werden und sich darüber bewusst werden, dass es schon auf ganz kleine Dinge ankommt, schon auf die Wortwahl, dass es einen Unterschied macht, ob ich von einem Diktator oder einem Staatschef rede, dass es einen Unterschied macht, ob ich von einem bewaffneten Konflikt oder von Krieg rede, ob ich Stellenabbau schreibe oder ob ich schreibe, da werden Menschen entlassen, da werden Mitarbeiter entlassen.
Die Wahl der richtigen Worte trägt nicht nur im Sinne der Meinungsbildung eine hohe Verantwortung. Auch bei der Berichterstattung über emotionale Themen muss die Art der Sprache berücksichtigt werden. Es ist nicht immer leicht, über sensible Themen zu berichten, weiß auch Professor Dr. Tanjev Schulz.
Wie sensibel können Sie umgehen, wenn Sie das Leiden anderer beschreiben? Das betrifft die Fotografie und audiovisuelle Darstellung, aber natürlich auch die Sprache. Wie fassen Sie das Leiden von Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, die ihre Väter, ihre Ehemänner, ihre Brüder verloren haben, ihre Kinder verloren haben? Wie fassen Sie das in Worte und wie werden Sie auch diesen Opfern und ihren Angehörigen gerecht? Und wie drastisch schildern Sie manche Dinge, um einerseits dieses Leiden nicht sozusagen zu zerkleistern in Abstraktionen, und gleichzeitig aber auch die Würde zu wahren. Und das ist ein permanentes Ringen, was Sie als Journalist hatten. Und damit habe ich schon häufiger mal auch gehadert.
Doch nicht nur im Zusammenhang mit Opfern, sondern auch mit Tätern müssen sich die BerichterstatterInnen ständig hinterfragen. Was weckt das Interesse meiner LeserInnen? Welche Informationen sind wirklich wichtig? Wie finde ich die Balance zwischen fesselnden Worten und reißerischer Berichterstattung?
Professor Dr. Schulz hat jahrelang über die NSU-Mordserie berichtet und diesen Konflikt manchmal selbst zu spüren bekommen.
Immer wenn man sehr stark auf Beate Zschäpe abgehoben hat in der Berichterstattung, also sehr stark personalisiert hat, etwa auch im Vorspann, im Teaser-Text, dass dann durchaus auch Rückmeldung kam, dass das besonders viele Leute angeklickt haben, offenbar vielleicht irgendwie erstmal gelesen haben. Das heißt, dass das gezogen hat, dieser Fokus auf Beate Zschäpe, die dann irgendwie zu einer ganz besonderen Figur wurde, die Aufmerksamkeit gebündelt hat. Und da bestand natürlich immer die Versuchung, das mitzumachen oder noch weiter zu nähren. Und das ganze große Thema des NSU-Komplexes, das einfach sehr facettenreich ist, in all seinen Untiefen auch schwer zu durchwarten, dann zu verengen auf so eine permanente Personality-Terror-Show, sage ich jetzt mal salopp. Und auch zu stark zu psychologisieren, möglicherweise im Hinblick auf diese eine Person. Und das ist, das war so ein schmaler Grat, den man da gehen musste, weil natürlich auch nicht zu leugnen war, dass diese Figur, dass diese Person eine wichtige Rolle spielte und auch interessant war in vielerlei Hinsicht und auch wichtig. Aber das da nicht zu übertreiben, das war so manchmal so ein auch inneres Ringen, was ich da gespürt habe.
Die Macht der Sprache wird ohnehin am Beispiel der NSU-Morde besonders sichtbar. Bevor sich die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund selbst enttarnte, wurde bei der Berichterstattung immer wieder von Dönermorden gesprochen. Dieser dehumanisierende Begriff verharmloste die eigentlichen Schrecken hinter der Tat. Durch das Wort Döner wurden die ermordeten Menschen in den Hintergrund gerückt. Doch der Begriff hatte noch einen weiteren Effekt. Die Opfer waren Menschen mit Migrationshintergrund. Der Begriff Döner löste bei den RezipientInnen automatisch die Assoziation zu Dönerimbissen und Ausländern aus. Durch diese Wortwahl wurde immer unterbewusst impliziert, dass sich die Straftat in einer Art Parallelgesellschaft vermeintlich im Zusammenhang mit kriminalisierter Gewalt und Bandenkriegen abgespielt haben. Nachdem die Opfer und Angehörigen jahrelang durch diese Art der Berichterstattung denunziert wurden, kam das tatsächliche Tatmotiv ans Licht: Rassismus und Fremdenhass. Anschließend wurde das Vorgehen der Presse scharf kritisiert. Tanjew Schulz erklärt, was sich seitdem im Journalismus geändert hat.
Ich glaube, dass es zumindest was den NSU angeht, eine ganz klare Änderung gab. Es wurde dann seitdem eben, soweit ich das erkennen kann, zumindest in allen seriösen Presseorganen und im Rundfunk nicht mehr von Dönermorden oder dem Dönerkiller gesprochen. Also jetzt einfach nur bezogen mal auf diese Verwendung des Begriffs, die dann ja auch als Unwort des Jahres gewählt worden war. Und da gibt es schon eine Sensibilität dafür. Das hat man einfach nicht mehr verwendet. Man hat auch den Kopf dann in der Branche quasi kollektiv geschüttelt und sich gefragt, wie konnte das sein, dass man das gemacht hat. Das ist mal das eine. Grundsätzlich gibt es immer wieder solche Diskussionen um einzelne Begriffe. Und ich merke schon, dass auch in der Branche, gerade auch bei jüngeren Journalistinnen und Journalisten und in der Ausbildung, die Sensibilität für Sprachphänomene, für auch vielleicht manchmal so ein falscher Zungenschlag, der durch den Journalismus reinkommt, dass der wächst, also die Sensibilität wächst, zum Beispiel auch im Hinblick auf den Rassismusdiskurs. Das ist aber nur die eine Seite der Geschichte, wie ich denke, denn zugleich sieht man auch immer wieder, nicht nur im Boulevardjournalismus, dort aber regelmäßig, alle möglichen auch sprachlichen Exzesse und Formen der Zuspitzung und der Etikettierung, die also dieser Idee des sensiblen Sprachgebrauchs entgegengehen. Und dafür finden sich auch immer wieder Beispiele, die sogar dann an den NSU-Fall erinnern.
Auch nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau erinnerte die Berichterstattung wieder an die NSU-Mordserie. Teilweise war von Shisha-Morden die Rede. Erneut wurden die Opfer durch einen Gegenstand entmenschlicht und zugleich durch die Wortwahl auf ihren Migrationshintergrund reduziert. Lässt sich diese Art der reißerischen Berichterstattung nie vollkommen aus dem Journalismus verbannen?
Ich bin da in gewisser Weise zunächst mal pessimistisch. Also die Tatsache, dass da nach dem Anschlag in Hanau dieser Begriff der Shisha-Morde kursierte, die war eigentlich auch wieder frappierend im Hinblick auf den NSU-Bezug, dass das nochmal passieren konnte. Es wurde allerdings, das wiederum hier die positive Seite, auch sofort auch von anderen Journalisten thematisiert und auch problematisiert. Das ist wiederum das Gute. Das heißt, es gibt schon dann einen bestimmten Lernprozess, den man, glaube ich, nicht verkennen darf. Das Problem scheint mir nur zu sein, dass es dann immer wieder in anderen Kontexten neue Formen problematischer Art gibt des Sprachgebrauchs, wo eben die Sensibilität noch nicht gewachsen ist. Wenn man es positiv wieder sagen will, dann gibt es ein permanentes Lernen. Die Schwierigkeit ist nur beim Journalismus, dass er einfach in vielen Formen sehr auf Zuspitzungen, teilweise Boulevardisierung, Emotionalisierung hin steuert und gepolt ist. Und deswegen man sagen kann, hat man mal die eine Sache so ein bisschen gesellschaftlich geklärt, was man sensibler sprachlich fassen sollte, dann wird mit Sicherheit an anderer Stelle wieder was anderes auftauchen.
Die Wirkungsweise von Begriffen wie Dönerkille oder Shisha-Morde lassen sich im Bereich des Framings verorten. Framing, ein Begriff, welcher bereits seit den 70er Jahren existiert und durch die Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Doch was genau ist darunter zu verstehen und weshalb ist dieser Begriff für den Sprachgebrauch relevant? Schaut man sich die Herkunft des Begriffes genauer an, lässt sich dieser von dem englischen Wort frame, was Rahmen bedeutet, ableiten. Der Rahmen ist hierbei die unterschiedliche Formulierung einer Botschaft, um Inhalte verschieden darzustellen. Dabei wird nicht nur eine Grenze um das Thema gezogen, sondern auch das Verhalten und Denken der Empfänger unterschiedlich beeinflusst. Der Begriff Framing kann durch ein Beispiel, das jeder kennt, verbildlicht werden. Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Im Grunde sagt der Satz das Gleiche aus. Jedoch durch die Art, wie der Inhalt formuliert wird, wird ein Gefühl, eine bestimmte Haltung vermittelt, die sich auf die ZuhörerInnen auswirken kann. Aber ist dieser Rahmen, also diese Eingrenzung, unbedingt schlecht? An sich betreiben wir Framing jeden Tag, jederzeit. Denn ganz nach dem Einstiegszitat von Roland Barthes ist es kaum möglich, zu kommunizieren, ohne den Inhalt durch die Sprache in einen gewissen Rahmen zu setzen. Dr. Matthias Nölke, Autor des Buches »Die Sprache der Macht«, berichtet über den Nutzen von Framing.
Der Vorteil dieser Frames ist, wenn ich einen bestimmten Frame benutze, versteht der andere sehr, sehr schnell, was ich eigentlich meine. Dieser Frame dient eben dazu, dieses Vorstellungsbild, was ja sehr weit verbreitet ist, einfach wieder abzurufen und die Aussage in diesen Zusammenhang zu bringen, sodass wir sehr viel schneller und sehr viel besser verstehen, was der andere meint.
Gefährlich wird Framing dann, wenn beispielsweise durch PolitikerInnen oder durch die Presse Sachverhalte durch die Wortwahl absichtlich in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Die Journalismusstudentin Sabrina Höbel nennt uns aktuelle Beispiele und stellt den Einfluss solcher Begriffe dar.
Bezeichne ich die Leute von Fridays for Future als Schulschwänzer oder AktivistInnen? Stelle ich die Pandemie jetzt zum Beispiel als Corona-Hölle dar oder spreche ich eben einfach von einer Krise? Und so kann man eben, denke ich, schon Sympathien hervorbringen oder eben auch nicht. Ich denke, solche Formulierungen gerade haben auf jeden Fall auch einen Einfluss auf den Gefühlszustand der LeserInnen. Also wird Angst geschürt vielleicht oder eher Hoffnung vorangetrieben. Und ich denke, in der Hinsicht hat die Sprache in den Medien schon einen großen Einfluss.
Auch auf das bekannte Framing-Beispiel Flüchtlingswelle trifft das zu. Durch das Wort Welle wird in den Köpfen das Bild einer großen, gewaltigen, bedrohlichen und angsteinflößenden Naturkatastrophe erweckt. Doch wo liegt das Problem dahinter? Das Wort Welle legt nahe, dass man sich verschanzen, abriegeln, eben einen Damm bauen muss. Auch die Menschen hinter dem Wort werden vergessen. Flüchtlingsflut, Steuerlast, Asyltourismus, Klimakatastrophe. Bei all diesen Begriffen handelt es sich um Framing, das die Inhalte in ein negatives Licht rückt. Mittlerweile ist bewiesen, dass Framing tatsächlich kognitive Verknüpfungen in unserem Gehirn hervorrufen kann. Hören wir das Wort Flüchtlingswelle, denken wir also nicht nur an Bilder von Naturkatastrophen, sondern spüren auch die hervorgerufenen Emotionen, welche dann direkt mit dem Thema verbunden werden. Und das ganz ohne, dass wir es bemerken. Doch auch bei weniger drastischen Beispielen kann Framing problematisch werden.
Diese Gefahr besteht darin, dass bestimmte wesentliche Aspekte in diesem Frame ausgeblendet werden. Ein Rahmen ist ja immer ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Da kann man dann eben Kritik üben an bestimmten Frames, dass bei einer bestimmten Aussage wesentliche Aspekte sozusagen hinten runterfallen. Das Thema Steuern, da gibt es ja eben auch diesen Frame der Steuerlast und der Steuererleichterung, dieses, ja, die Steuerlast, Steuern lasten auf uns, also es ist irgendwie was Negatives und es sollen möglichst wenig Steuern gezahlt werden, dann ist das was Gutes, ja, also es lastet dann nicht mehr so auf den Leuten und da kann man natürlich sagen, okay, da wird ein wichtiger Aspekt angesprochen und wir alle wissen genau, was gemeint ist, wenn jemand von der Steuerlast spricht oder von Steuererleichterung, was damit wohl meint, nämlich dass bestimmte Leute weniger Steuern zahlen müssen. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt bleibt in diesem Frame sozusagen unterbelichtet, nämlich dass Steuern unser ganzes Gemeinwesen finanzieren. Und wenn keine Steuern da sind, dann können wir sozusagen unser Gemeinwesen dicht machen. Dann gibt es keine Schulen, keine Straßen, keine Polizei, keine Feuerwehr und so weiter und so weiter. Und deswegen kann man eben auch sagen, für diesen Zweck, für solche Aussagen, bietet sich dann eben ein anderer Frame an, die Steuern zum Beispiel als Investition zu verstehen, auch darzustellen, zu sagen, unser Gemeinwesen, wir müssen Geld aufbringen, um diese sehr sinnvollen Aufgaben, die unser Gemeinwesen erfüllen soll, die eben zu finanzieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema Macht durch Sprache vor allem im Journalismus Meinungsverschiedenheiten hervorruft. JournalistInnen müssen sich dem, was sie sagen und schreiben, bewusst sein und ein Gefühl dafür entwickeln, wie Personen bereits durch ihre Wortwahl beeinflusst werden können. Ob absichtlich oder unbewusst, durch den Ausdruck und den Schreibstil wird ein Thema in einen gewissen Kontext gestellt. Moralische Konflikte bleiben. Wie die VerfasserInnen damit umgehen, ist ihnen letztendlich selbst überlassen. Ganz beheben können wird man das Problem wohl nie, besonders da auch die Pressefreiheit ein schützenswertes Gut ist und nicht im Sinne gut gemeinter Auflagen beschränkt werden darf. Um reißerische Begriffe in den Medien zu vermeiden, stehen aber auch wir in der Verantwortung. Produziert wird schließlich nur das, was auch konsumiert wird. Wenn jede und jeder Einzelne ein stärkeres Bewusstsein für Sprache entwickelt, können auch wir Änderungen bewirken. Wir bedanken uns bei allen InterviewpartnerInnen und HörerInnen. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, bleibt es wohl dabei. Language is never innocent. Doch wer die Risiken kennt, kann besser mit ihnen umgehen. Wir hoffen, dass wir hierzu einen Beitrag leisten konnten und wir uns alle in Zukunft häufiger fragen, warum sage ich das so oder wie sage ich das richtig?